Und ich glaube, dass es viele Mediatoren gibt, die unter einer gewissen starken Harmonisierungsbedürfnis, ich hätte fast gesagt leiden, aber damit zu tun haben. Und ich glaube, dass das bestimmte Menschen anzieht, bestimmte Methoden. Und das ist gar nicht gut, weder für Sie noch für die Leute, mit denen Sie arbeiten.
Herzlich willkommen zum Podcast Gut durch die Zeit, der Podcast rund um Mediation, Konfliktcoaching und Organisationsberatung, ein Podcast von Incofema. Ich bin Sascha Weigel und begrüße dich und euch alle hier zu einer neuen Folge bei Gut durch die Zeit. Heute geht es um Konflikte. Konflikte rauf und runter, denn wir werden heute ein Konzept vorstellen und besprechen, dass sich der Eskalationsphasen und den Entwicklungslinien, Entwicklungsstufen von Konflikten beschäftigt. Und dafür habe ich wieder mal hier im Podcaststudio Professor Dr. Klaus Nowak eingeladen, der sich dieses Konzept ausgedacht und es ausformuliert hat. Hallo Klaus.
Hallo Sascha.
Klaus, zu Beginn gleich, ich habe das mal bei Journalisten so gehört, muss man gleich voll reingehen.
Los.
Jeder kennt Klases neun Stufen und es gibt auch noch andere. Warum machst du auch ein Konzept, das sich mit den Phasen beschäftigt?
Mir ging es darum, einen konsistenten Zusammenhang herzustellen von Konfliktdefinition, von Konflikteskalation und einem darauf aufbauenden Interventionskonzept. Ich weiß, ich habe auch selbst die neun Stufen nach Glas lehren müssen an der Universität. Ich habe bloß ganz selten nur Leute gesehen, die nachgearbeitet haben und noch weniger Interne, die dieses Konzept genutzt haben, um Konflikte zu bearbeiten oder eine Prävention zu betreiben. Meine Philosophie geht auch dahin, es ist wichtig, dass Menschen die Verantwortung tragen, mit diesen Konzepten arbeiten und es zuordnen können und nicht nur, dass sie Berater dazu holen. Und das ist meine Form. Und ich bin ein Freund in sich konsistenter Abläufe und Interventionen. Und das war die Idee. Und da habe ich mich eher orientiert an Pondi und das etwas verändert, sodass das auch beobachtbar ist. Vielleicht darf ich noch eine Bemerkung machen. Ja. Und viele dieser Konflikteskalationsstufen beginnen ja da, wo eigentlich in Organisationen bereits machtvoll interveniert werden muss, nämlich dort, wo Destruktion beginnt. Ja. Und ich glaube, man braucht ein niedrigschwelligeres Instrument.
Also mir ist es sofort aufgefallen auch, dass es handlicher ist, weil es sich auf fünf Ebenen, auf fünf Stufen, Phasen, wie man es auch immer bezeichnen will, wo mir Stufen, wie du es nennst, wirklich am besten ist, ich werde auch gleich begründen, warum, sofort handlicher ist und überschaubarer. Ja. Aber der eigentliche Punkt, wir haben hier im Podcast-Studio auch mal das Konzept von dem Soziologen Messmer besprochen, der das an der Sprache entwickelt hat mit vier Stufen, was für die Praxis fantastisch ist, weil es vor allen Dingen auch nur sich auf die Sprache bezieht und wir ja selten mit Boxkämpfen und so zu tun haben. Und da ist es ähnlich auch, was du bezeichnest, gehe ich auch gleich in die inhaltliche Besprechung der ersten Stufe an. Bei der ersten Stufe muss noch gar niemand gemerkt haben, dass es einen Konflikt im Sinne der Austragung gibt. Das ist ja durchaus ein Streit gewesen, oder auch eine Frage, ist es ein Konflikt, wenn nur einer davon weiß oder wenn man sich nur denken kann, wenn die beiden zusammenarbeiten, könnte es problematisch werden im Sinne einer Konfliktentwicklung. Ja. Welche Gedanken hattest du dabei, als du sagtest, der Konflikt ist schon als Potenz zu beachten?
Da gibt es zwei Erfahrungen. Ich arbeite ja viel interkulturell und viel mit gemischten interkulturellen Teams gearbeitet. Und da gibt es einfach unbewusste Gegensätze. Die sind existent, die sehe ich als Externer, wie ja auch Berater, wie du auch, eine externe Sicht haben. Da sehe ich würde mal eher sagen, ein Konfliktpotenzial. Und ich muss es im Blick behalten. Die Beteiligten sogar werden sogar, wenn man ihnen das sagt, ihr habt einen Konflikt, sie werden es bestreiten an der Stelle. Aber es ist ein Konfliktpotenzial und die Intervention ist ja, dass ich Menschen auf diese Möglichkeit aufmerksam mache, dass sie das wahrnehmen, aber ihnen nicht sagen, dass sie einen Konflikt haben. An dem Punkt sind sie noch nicht, aber es ist ein Konfliktpotenzial.
Ja, und häufig, gerade bei interkulturellen Zusammensetzungen, ist ja auch diese Unterschiedlichkeit gewünscht im Sinne von Innovation und was Neues denken.
Sie wird ja dann auch gehypt als ja toll und von allem das Beste nehmen und so. Und das ist es nicht, sondern es ist auch ein Gegensatzpaar auf sehr vielen Schichten, Ebenen. Und wenn ich da reinkomme, muss ich bereits präventiv wirksam sein. Und ich stelle mir vor, auch eine Führungskraft, die mit gemischten Teams arbeitet, können auch alte und neue sein oder Teams werden zusammengelegt, was auch immer. Auf diese potenziellen Konflikte müssen die aufmerksam werden und da müssen sie bereits schon präventiv arbeiten. Und darauf wollte ich aufmerksam machen.
Und das finde ich sozusagen die smarte Variante, dass Prävention oder Antizipation von Konfliktmanagement gehört schon in ein Eskalationsmodell mit hinein.
Natürlich. Also wenn man den Anspruch nimmt, wie auch Herr Glasel, sein Konzept dient der Prävention, dann darf ich nicht erst bei Verhärtung anfangen.
Ich kenne das nicht so genau, dass ich es jetzt sofort parat habe, aber ich weiß, dass es eine lange Diskussion in diesem Buch gibt, ob es schon ein Konflikt ist, wenn nur eine Seite die Behinderung von Wahrnehmung und Bedürfnissen als erschwerend sieht. Also der Mitarbeiter denkt sich, wenn ich diesen Chef noch länger ertragen muss, dann wird es schlimm, aber ja, er weiß es gar nicht. Oder ist das schon ein Konflikt? Natürlich. Das ist für dich schon gar keine Frage mehr.
Es kann der Beste nicht in Frieden leben, wenn es dem bösen Nachbarn nicht gefällt. Also wenn der andere mit mir einen Konflikt hat, ich habe 17 Jahre in Wohngemeinschaften gelebt, da waren ganz viele Konflikte, die nur eine Seite empfunden hat. Aber das hat natürlich mein Verhalten gegenüber der Person geprägt. Und wenn der sagt, ja, das ist nicht mein Konflikt, da kann man nur sagen, Achtung.
Und damit finde ich auch, es ist praktikabel, dass es nicht aus der Perspektive der Konfliktmanager oder der Mediatoren nutzbar ist, die ja meist hinzugerufen werden, wenn die Parteien den Konflikt schon bearbeiten auf eine Art und Weise, die nicht förderlich ist, sondern eher eskalierend. Und es erinnert, bin mir nicht ganz sicher, ob es Georg Simmel war, aber der Soziologe hat das schon so konzipiert, was wir als Konflikt wahrnehmen. Das Schweigen oder auch das Anschreien oder die Veränderungen, um dem aus dem Weg zu gehen, ist schon die Bearbeitung des Konfliktes.
So ist es. Der Konflikt existiert, auch wenn ich ihn nicht angehe. Das heißt, nicht erst, wenn ich den Konflikt bearbeite, das ist die erste Entscheidung. Bearbeite ich den Konflikt oder bearbeite ich ihn nicht? Das ist die erste Entscheidung. Und wenn du nochmal annimmst, mein Kronzeuge, dass meine Konflikteskalation plausibel ist, das ist Loriot. Also ich gebe meinen...
Auch ein großer Soziologe, muss man sagen.
Ein großer Soziologe.
Verkannt in der Wissenschaft, aber ein großer Soziologe.
Der Meister der missglückten Kommunikation. Und meinen Studierenden gebe ich immer auf, sie sollen den Kosakenzipfel angucken. Da sind alle diese Stufen drin. An Mimik, Gestik, Worten erkennbar. Das ist mein Zeuge, Loriot.
Sehr gut, der Kosakenzipfel.
Pflichtprogramm für jeden Konfliktmanager.
Wir werden es mit verlinken. Hast du eine Lieblingsversion? Weil auch auf YouTube mehrere Versionen existieren, von der Schüleraufführung bis zum Theater.
Das Original.
Okay.
Gibt auch CD und es gibt es auch
im Internet.
Auch auf YouTube gibt es das Original.
Ah ja, mit Loriot als Schauspieler.
Mit Loriot.
Akteur, ja. Okay. Das habe ich noch nicht gesehen, ja. Gucken wir uns das inhaltlich noch ein bisschen genauer an. Also wir haben die Stufe 1. Der Konflikt ist potenziell da, ist aber noch nicht wahrgenommen, ist noch nicht, wie sagtest du, auf der zweiten Stufe nicht partizipiert, sondern die Perzeption ist noch nicht erfolgt. Genau. Was ändert sich auf dieser zweiten Stufe dann, wenn jemand, eine Seite oder ein Dritter, dieses Potenzial entwickelt, sieht und sagt, jetzt ist der Konflikt wahrnehmbar geworden?
Also wenn eine Person ihn wahrnimmt, also ich merke, mich nervt ein anderer, dann ist der Konflikt bereits Existenz und dann bin ich bereits auf der Stufe 2. Und dann treffe ich die Entscheidung, spreche ich es an oder spreche ich es nicht an. Auf dieser Stufe können Konflikte ja Wochen, Monate, manchmal Jahre fahren. Dann laufen die anderen Eskalationsstufen entsprechend schneller. Aber es ist natürlich meine Aufgabe als Berater, du bist ja Mediator, da geht es auch darum, dann das Tabu zu brechen. In dem Augenblick kann ich sagen, ich glaube, hier gibt es den und den Konflikt. Und dann wird zumindest eine Seite sagen, ja, endlich wird es mal ausgesprochen. Also die Aufgabe von dir ist, Tabus zu brechen an dieser Stelle.
Das heißt sogar, wenn beide Seiten noch nicht davon sprechen, es anzusprechen, und das wäre in dem Sinne die Führungskraft oder Personalabteilung, als Mediator, als Externer oder zumindest Selbstständiger bin ich eher in der Situation, eine Seite hat es wahrgenommen und sagt sich, ich muss was ändern, aber ich krieg's irgendwie nicht hin allein. Bitte sagen Sie doch dem, dass ich gerne mit ihm reden will oder so, jetzt mal sehr ideal gesprochen.
Gut, sehr ideal.
Was ist das Risiko, das anzusprechen? Beziehungsweise warum sind die Parteien so auch lange bereit, das zu ertragen, es nicht anzusprechen?
Weil sie glauben, der Konflikt geht von alleine weg, wenn sie es nicht ansprechen. Ich kenne das aus Südostasien, da werden Konflikte nicht angesprochen. Und wenn sie angesprochen werden, ist es zu spät, dann ist es bereits die Trennung.
Ah, ja.
Und hier ist es so, man hofft, dass wenn man es nicht formuliert, existiert der Konflikt nicht. Das ist ja was Trügerisches.
Ich habe mehrere Erfahrungen, aber die will ich jetzt mal bündeln und das ein bisschen überpointiert darstellen, dass Organisationsmitglieder auf diesem Grat zwischen erster und zweiter Stufe natürlich vermutet haben und das manchmal auch von mir gehört haben, dass das sich jetzt anzusprechen lohnt und dass es notwendig ist. Und manchmal sowas kam wie, ich will mir jetzt hier keinen Konflikt in den Bauch reden lassen. Das kann ja auch alles nur eine Fantasie meiner Seite sein. Ich weiß gar nicht, ob der so denkt und so, ne? Wo man dann natürlich sagen kann, es gilt es rauszufinden. Parteien haben ein, da will ich mich gar nicht rausnehmen, selbst als Konfliktbeteiligter.
Ja, klar.
Eine hohe Hürde, das anzusprechen. Ne? Ja. Du schreibst auch, das ist ein Tabu.
Es gibt auch ein Risiko, weil ich nicht weiß, wie es weiterläuft. Und deswegen haben wir ja Menschen wie dich, die dann den Schutz bieten, sodass Leute sich trauen, es anzusprechen und damit das Risiko kalkulierbar machen. Also das ist ein Risiko. Das ist auch Fürchten vor Beziehungsabbruch, vor Konsequenzen. Alles das, der hier zuhört, die werden alles kennen.
Ja, und es kommt vor. Das kann ich ja nicht garantieren.
Nein, kann ich nicht.
Und, oder es kann niemand garantieren, dass der andere dann nicht abbricht. Aber es lässt sich händeln, es lässt sich aushalten. Ja. Und man weiß dann, woran man ist.
Wenn sie nicht so lange gewartet haben. Also wenn man die Stufe 2 über Wochen und Monate hat und dann wird es angesprochen, dann kann es sein, dass in der TA, sagt man, Rabattmarken eingelöst werden. Und dann gibt es eine überschießende Reaktion. Aber auch das kann man handeln.
Das finde ich auch von der Tonlage her, wie du das beschrieben hast, das Modell, dass zu jedem Zeitpunkt alle Parteien es jeweils in der Hand haben, den Weg zu bestimmen. Das geht mir ja manchmal verloren, beziehungsweise wäre da eher meine These bei der Rezeption von Clasels Konflikteskalation, dass das, und das ist nicht angelegt bei Clasel, also ich will ihm da nicht Unrecht tun, aber es hat manchmal eine Interpretation erfahren, dass so eine Zwangsläufigkeit drin steckt. Und dass wir manchmal vor der ersten Stufe schon zurückschrecken, Diskussionen und auch Unterschiedlichkeit zu benennen und das immer verpacken wollen in Dialog und was ist denn die Gemeinsamkeit da drinne, dass wir so unterschiedlich sind, sondern auch einfach sagen, nee, wir lassen uns eine ordentliche Debatte führen, was man ja durchaus Juristen auch immer vorwirft, dass sie da wenig zugänglich sind, weil sie immer nur diskutieren wollen. Aber es hat einen Wert, ne? Dieses These, Antithese und dann später mal nach einer Synthese zu gucken.
Ja, und wenn es erst um Destruktion geht, die Destruktion geht ja bei Blase sehr früh los schon. Wenn Destruktion ist, dann ist es bereits zu spät. Dann muss man zum Beispiel dazwischengrätschen. Manchmal ist es sogar justiziabel. Also mal sehr locker kann man sagen, wo bei mir die Konflikteskalation aufhört, das Modell, da fängt Blasel an. Begrenzte Vernichtungsschläge ist für mich keine Kategorie, die in Organisation für mich einen diagnostischen oder einen Interventionswert hat.
Da merkt man auch, ne, dass es an großpolitischen, historischen Entwicklungen.
So ist es. Ich habe Blasel habe ich getroffen in Sri Lanka, da hat er versucht, Frieden zu machen damals. Das Ende ist ja bekannt.
Frieden zu machen ist auch eine schöne Formulierung. Also ich will das auch trotzdem ergänzen, weil in Organisationen, es gibt auch Krieg in Organisationen, die unterm Schreibtisch stattfindet und wo man durchaus einige Formulierungen als Metaphern nutzen kann, von gemeinsam in den Abgrund und auch begrenzte Vernichtungsschläge. Aber ja, es ist deutlich, dass dein Konzept entwickelt wurde im Laufe der Zeit und mit den Erfahrungen aus Organisationsberatungen und Konfliktbearbeitung dort angereichert ist.
Dann habe ich auch gesucht. Ich habe gesucht nach Modellen, die für die Praxis nutzbar sind. Und da waren mir die Stufen von Pondi eingängiger, auch wenn ich sie anders interpretiert habe zum Teil. Und dann einzelne noch hinzugefügt habe, andere Phasen noch.
Kannst du ein, zwei Worte zu Pondi sagen?
Pondi hat 5 Phasen der Eskalation genommen, das heißt der latente Konflikt. Da würde ich sagen, das sind unbewusste Gegensätze. Ich arbeite ja mit dem Gegensatzprinzip, mit der Definition von Konflikt. Es sind Gegensatzpaare. Und dann auch einen perzipierten Konflikt. Und dann hört es im Prinzip schon auf. Der Perzipierte und dann hat er den erlebten Konflikt und dann manifester Konflikt. Und das wäre das, der manifeste Konflikt. Das ist eher schon nahe in der Destruktion. Der sogenannte perzipierte Konflikt, das ist das, dass es bewusst ist, aber noch nicht formuliert. der Erlebte wäre dann so, dass man das anspricht. Das habe ich noch etwas trennschärfer gemacht.
Und ich meine, weil wahrscheinlich nicht jeder den Erfahrungsschatz, den du angereichert hast, mit sich trägt. Louis Ponty war BWLer, war BWL-Professor, dass wir das noch kurz einordnen können, und ist so, ich glaube, Mitte letztes Jahrhundert zu verorten. Ja. Und daher auch nicht verwunderlich, dass er das an Organisation entwickelt hat. Doch. Amerikaner, glaube ich, und hat seine, glaube, Professur im BWL gehabt. Ja, das nur so zur Einordnung.
Und für mich war es wichtig, dass vor allen Dingen, das ist für mich mein Grundprinzip, ich muss Dinge anbieten, mit denen Menschen in Organisationen, die ich berate, sofort arbeiten können. Mhm. Und Führungskräfte, die können das sofort zuordnen. Die können auch sofort damit arbeiten.
Ja.
Also nicht nur Führungskräfte.
Ich mache in den Shownotes sozusagen ein paar Übersichten und kurze Schilderungen rein, dass wir die Stufen auch nochmal nachlesen können. Aber auf den Move will ich sozusagen gleich direkt zusteuern, der mir bei deinem Modell deutlich geworden ist. Es ist nicht so linear, dass man sozusagen guckt, wo bin ich denn jetzt auf der Straße zum Abgrund irgendwo schon zu verorten? Ne, und dann gucke ich mit meinem Konfliktpartner vielleicht eine Mediation, wo stehen wir denn? Und dann streiten wir uns, worüber wir stehen. Sondern es geht, wenn ich sozusagen das als Instrument nutzen will, darum, bei der Stufe 3 wieder hinzukommen.
So ist es.
Und 4 und 5 kann es sein, ich komme dort erst hinzu als Führungskraft oder Mediator oder Berater oder bei Stufe 1. Aber es geht darum, zu Stufe 3 zu kommen. Also das finde ich interessant nochmal und ein paar Erläuterungen wirklich wert, weil bei 1 könnte man ja auch sagen, ich komme vielleicht mal später wieder, wenn es ausgebrochen ist, aber lassen Sie es doch so. Wecken Sie keine schlafenden Hunde.
Nee, das kommt drauf an, ne? Das kommt drauf an, wie lange die Hunde schon schlafen. Also Stufe 3 wäre der, ich nenne es ja formulierte Gegensätze. Da kommen die Gegensätze auf den Tisch, auch in einer sachlichen, wenn auch nicht unemotionalen Form. Und nur wenn die Gegensatzpaare auf den Tisch kommen und die darunterliegenden Bedürfnisse, das weißt du als Mediator ja auch, nur dann kann man zu einer konstruktiven Konfliktbeendigung kommen. Und da habe ich ja mich auch ein bisschen schwer getan mit diesem Begriff, weil für mich eine Konfliktlösung nicht das Einzige ist, worum es geht, sondern es gibt auch andere. Ich bin zum Beispiel ein großer Freund von Burgfrieden. Ich bin ein großer Freund von Konfliktregelung und, wenn es nicht anders möglich ist, auch von einer Trennung. Auch das ist für mich eine konstruktive Konfliktlösung, wenn man nicht wegrennt gleich. Sondern es gibt auch Trennungen, wo man sagt, es bringt nichts, weiter zusammenzuarbeiten, und lass uns gucken, wie wir gesichtswahrend da rauskommen. Auch das in Ordnung. Also zum Beispiel zu glauben, dass ich nur dann erfolgreich bin, wenn die Parteien sich anschließend in den Armen liegen und sagen, wir konnten uns nur so missverstehen. Das ist etwas, wo ich mich als Konfliktregler total unter Druck setze, dass sie sich am Anfang vertragen müssen, am Ende. Und das ist häufig etwas, wovon man sich dann auch lösen muss, dass auch die Trennung eine konstruktive Konfliktklärung ist. Und das geht nur bei 3. Das geht nur bei 3. Und wenn Leute zum Beispiel in der Eskalation sind, dann muss ich sie zurückholen. Dann muss man mit ihnen einzeln reden.
Also dieser Punkt, bei Mediatoren hat man das stark und auch stark betont. Ich weiß nicht, woher das kommt. Das könnte durch das Harvard-Modell kommen, dass man da aus der Verhandlungslehre etwas auf die Konfliktbearbeitung übernommen hat, was zu der Vorstellung führte, jeder Konflikt kann aufgelöst werden, nicht nur in ein Missverständnis, das dann geklärt ist, sondern auch, ich kann die Parteien so abstrahieren in ihren Interessen, dass sie dann am Ende zusammenstehen und sagen, wir wollen da eigentlich das Gleiche. Und das, also entspricht weder meiner praktischen Erfahrung, noch, glaube ich, ist das theoretisch haltbar, dass diese Einigkeit hergestellt werden kann. Klaus, lass uns nochmal bei dem Fluchtpunkt dieses Modells, der Stufe 3, nochmal genauer hinleuchten. Denn alles läuft darauf hinaus, egal bei welcher Stufe man sich befindet oder als Berater, Mediator man den Konflikt vorfindet. Oder auch als Personalentwickler, Führungskraft, der ein neues Team zusammenstellen muss, Personen miteinander ins Arbeiten bringen soll und eben mit Stufe 1 schon auch das Modell nutzen kann. Und das ist ja wirklich besonders für so ein Eskalationsmodell, dass man sowohl in die eine Seite manchmal schieben muss und in der anderen manchmal so ein bisschen zurückdrängen muss. Was hat es damit auf sich?
Was es damit auf sich hat, ist, dass ich letztlich die Menschen dazu bringen muss, auch entlehnt aus dem Prinzip der Mediation, dass sie ihre Interessen formulieren und ihre Bedürfnisse formulieren. Also das knüpft an das, was du vorhin sagtest, an dieses Fischer und Urey, an das Harvard-Konzept, dass Menschen dazu kommen, ihre authentischen Bedürfnisse und Wünsche und Gegensatzpaare zu formulieren. Das ist der Punkt, den ich erstmal erreichen muss, bevor ich zu einer Lösung komme.
Ja.
Und da muss ich manchmal von oben kommen, indem ich Menschen, du sagtest gerade, von oben schieben, indem ich auch Tabus breche, Konflikte anspreche und die Angst nehme davor. Mhm. Und manchmal sind Konflikte eskaliert und völlig belegt. Und dann muss ich erstmal, wie sagt man so, wutverklebt das Gehirn. Also ich muss erstmal die Menschen entkontaminieren von ihren Emotionen und dann zu dieser Stufe 3 führen. Und dann kann ich mir überlegen, welche Lösung strebe ich eigentlich an? Also welche Regelung strebe ich an?
Zu diesen höher eskalierten Stufen, wo du dann konstruierte Gegensätze beschrieben hast, da kommen wir nochmal dazu, weil ich es auch einen ganz wirklich wichtigen und klugen Gedanken finde. Ich würde nochmal zurück mit den Bedürfnissen und Interessen. Da gibt es ja diese zum Teil überzogene oder hoffnungsgetränkte bis ideologische Vorstellung, wenn man das genügend weit moderiert und vorantreibt, dass man dann Interessen findet, hinter denen sich alle irgendwie stellen können und sagen können, ach, da sind wir uns ja einig, dass wir eigentlich daran arbeiten, dass wir weiter atmen können, weiter essen können und weiter lächeln können und dann ist gut. Also dann hat man eine Einigkeit hergestellt. Mir scheint eher praktikabel zu sein, es gibt zwar eine Ebene von Einigkeit, aber das heißt noch lange nicht, dass der Konflikt weg ist über andere ganz praktikable Punkte und der ist auch nicht wegzudiskutieren.
Vergiss nicht, jetzt eine kleine Bewertung abzugeben auf Apple Podcast oder auf dem Podcast Catcher deiner Wahl. Vielen Dank.
Nein, ich kann nur dafür sorgen, dass dieser Konflikt nicht Bereiche, gerade organisational, Bereiche kontaminiert, wo Zusammenarbeit noch möglich ist. Wir alle machen Burgfrieden. Wir kommen Weihnachten nach Hause, 4 Tage, suchen die Familie und dann wird gesagt, aber wir reden nicht über Politik und Kindererziehung.
Ja.
Das ist ein partieller Burgfriede.
Ja.
Und dann kann man auch das genießen, was man dann zusammen genießen kann.
Ich sag noch mal was zum Thema Burgfriede, was das ist, historisch bedingt.
Der Begriff des Burgfrieds gibt es ja. Also eine Definition ist, die ich hier auch bevorzuge, Menschen haben sich draußen vor der Stadt getroffen und dann haben sie sich auch gegenseitig bekriegt und überfallen und kamen auch aus unterschiedlichen Ländern und Regionen, die sich spinnefeind waren. Und wenn sie in der Stadt waren, in der Burg, dann haben diese Gegensätze keine Rolle mehr gespielt. In dem Augenblick sind diese Themen nicht mehr formuliert worden.
Ja.
Und wenn die Burg verlassen haben, dann konnten sie wieder aufeinander losgehen. Aber solange sie da drin waren, wurden bestimmte Themen und bestimmte Auseinandersetzungsformen waren verboten, waren untersagt, um des Friedens willen.
Ja. Das ist ein wichtiger Punkt. Also, dass man nicht verwechselt, jeder soll in seiner Burg bleiben und dann können wir halt nicht miteinander agieren, sondern es geht um einen angemessenen Kompromiss, hier einen Ort zu finden, der nicht draußen ist, in der Wildnis, sondern hier wird sich so benommen. Und das ist die einzige Bedingung, die es braucht. Ja. Mitgliedschaftsbedingung sozusagen. Wer in der Burg ist, verhält sich friedlich.
Ja.
Im Wilden Westen war es dann, die Waffe wird am Saloon abgegeben. Und
so
wer sich beschießen will, muss rausgehen. Ne? Da gehen wir auf die Straße.
Ja.
So, das ist ja heute noch so.
Und man kann dafür sorgen, dass natürlich Menschen, die in Organisationen sind, dass man auch die Berührungspunkte minimiert, sodass diese Konfliktpunkte nicht mehr auftreten. Dazu muss man sie identifizieren in Stufe 3 und dann Lösungen finden. Ich habe zum Beispiel zum Schreibtische auseinandergesetzt in einem Raum, dass die nicht sich immer angucken, sondern die Wand angucken oder aus dem Fenster gucken. Oder einmal habe ich auch so eine spanische Wand zwischen 2 Arbeitsplätze aufstellen
lassen. Und dann geht's. Ne? Und dann geht's. Und
dann geht's.
Ja.
Also sonst ist die Energie auf Trennung aus, wenn der Kontakt zu dicht ist. Und wenn ich die Trennung gestatte, dann kommen die Menschen wieder dazu zu gucken, und wo ist Kooperation möglich und erwünscht, weil erstmal die Trennung erlaubt ist.
Dein Hamburger Professorenkollege, der Alexander Redlich, der hat das unter dem passenden Begriff Entflechtung genannt. Also man muss entflechten und das muss nicht gleich vollkommene Trennung sein, sondern das kann etwas sein, wo auch Gegensätze bestehen bleiben, wo man sich auch, ja, auch ganz Rollen angemessen, da finden wir das ja auch vor, dass die Persönlichkeit bleibt draußen, nur die Person mit ihren Rollenaufgaben kommt in die Organisation und kann dann dort ihren Job erledigen. Und um den geht es, ne, in dem Falle in der Organisation, beim Weihnachtsfest heißt es, jetzt wird bitte nur das familiär Verbindende kommuniziert.
Und ich habe auch so in solchen Konfliktmoderationen auch schon erlebt, dass dann Menschen sagten am Ende, es ist aber noch nicht alles auf den Tisch gekommen. Und dann war meine Antwort, das ist auch gut so. Ja. Also es geht um die Arbeitsfähigkeit in Organisationen und nicht, dass sie miteinander in Urlaub fahren.
Und da scheint mir, es ist glaube ich nicht nur in der Mediation so, wahrscheinlich auch im Coaching oder Beratung, da gibt es aber auch Tendenzen, die das gerne aufgelöst sehen wollen. Also ich weiß nicht, du bist ja auch Ausbilder, du kennst das vielleicht auch aus Ausbildungsgruppen, dass da doch eine Harmoniebedürftigkeit auch ist, die sagt, es muss doch letztlich unter dem Menschsein subsumierbar sein, dass wir uns verstehen oder...
Darf ich noch was ganz Provokatives sagen?
Ich will es ja provozieren, dass du das sagst und nicht ich.
Ja, ich sag das. Ja. Jeder Mensch wählt die Methode, die seiner eigenen Störung entspricht. Ja. Und ich glaube, dass es viele Mediatoren gibt, die unter einer gewissen starken Harmonisierungsbedürfnis, ich hätte fast gesagt leiden, aber damit zu tun haben. Mhm. Und ich glaube, dass das bestimmte Menschen anzieht, bestimmte Methoden. Und das ist gar nicht gut, weder für sie noch für die Leute, mit denen sie arbeiten. Mhm. Das ist sehr provozierend. Ich weiß das, gilt auch für die TA, aber ich stehe dazu. Ja, und ich schließe mich selbst nicht aus.
Ja, aber an Schulen kann man es festmachen oder an Settings. Aber es ist, denke ich, ein menschlicher Zug, der bei den einen stärker, bei den anderen weniger stark ausgeprägt ist. Ich will das auch gar nicht diskreditieren. Mir geht es hier eher um den Punkt, das behindert gute Beratungsarbeit.
Mir fehlt die beratungsische Distanz zu dem Thema. Ja.
Vielleicht hat es auch was mit Perfektionismus oder so, aber wenn man in der Praxis berät, das ist sozusagen, so habe ich dich auch verstanden, dann ist es gut, auch eine gewisse Nüchternheit gegenüber Gegensätzen zu belassen.
Ja, und damit auch Konflikt als solchen zu entdramatisieren. Die ganzen Konflikteskalationsstufen, die ich kenne aus der Literatur, die du auch genannt hast, das ist dramatisch. Wenn man das allein liest, dann kriegt man schon Angst. Also das ist schon beunruhigend. Ich plädiere dafür, sich so eine Eskalationsstufe anzugucken, so eine Konfliktentwicklungsstufe anzugucken und Konflikt zu entdramatisieren. Das ist etwas, was zum Leben gehört.
Das klingt sehr mediativ. Dann komme ich jetzt noch zu dem Punkt konstruierte Gegensätze. Also in deinem Modell hast du so formuliert, ab Stufe 4 und 5 fangen die Parteien an, nicht mehr nur den zunächst ursprünglichen Konfliktgegensatz zu nehmen, sondern zu personalisieren, zu sagen, ah, das ist nur ein Beispiel, der ist eigentlich immer so und überall so. Und dann konstruieren sie so einen totalitären Gegensatz.
Das ist da, wo zum Beispiel Glasl anfängt. Das ist ein Punkt, wo das Thema nicht mehr im Vordergrund steht, sondern, was du sagst, die Personalisierung und die Polarisierung. Mhm. Und ich suche nur noch Argumente, die mich darin bestätigen in meinem Bild. Und manchmal suche ich mir auch dann andere Menschen, um dann Koalitionen zu bilden. Ja. Und das ist dann das, was ich mit dem Begriff mal Infektion von Konflikten bezeichnet habe. Dann nimmt die Infektionsgefahr zu.
Und da würde mich wirklich als Praktiker interessieren, weil ich als Mediator häufig erst bei Stufe 4 und 5 hinzugezogen werde. Gar nicht so sehr die Suche, was ist denn der eigentliche Konflikt? Da bin ich schon sehr diktierend, wenn ich das machen würde. Das empfehle ich auch nicht. Aber wie gelingt dir oder ist dir gelungen, diese konstruierten Gegensätze, die ja viel stärker die Kommunikation dann beherrschen und dominieren, zur Seite zu stellen und damit die Parteien in Stufe 3 zu bekommen?
Fangen wir bei Stufe 5 an. Es ist ja wichtig, dass die Menschen erstmal die Möglichkeit, die von ihnen erlebten Verletzungen zu formulieren. Und entweder sie reden das zu mir, sie sagen das mir allein, oder aber sie sagen es mir in Gegenwart des anderen, aber ohne sich anzugucken. Bei mir zum Beispiel in der Mediation ist ein ganz wichtiger Punkt, wann ist der Moment, wo die Menschen sich wieder angucken? Die sitzen immer nebeneinander und reden mit mir. Und dann ist es okay, wenn sie hören, die Verletzungen des anderen. Das ist wichtig, dass sie dazuhören. Es geht nicht um die Rekonstruktion von Wahrheit, sondern es geht darum, unterschiedliche Wirklichkeiten den Raum zu geben. Ja. Und dann können die das erstmal ablassen. Ja. Es gibt ein schönes Buch, das heißt Streiten verbindet. Und da geht es darum, dass solche Ärgerrituale, dass die erstmal ausgesprochen werden können, das ist was zentral Wichtiges. Mhm. Wut verklebt das Gehirn. Und dann kann man gucken, dafür sorgen, dass die Menschen sich zuhören. Das ist bei der Überlagerung. Und das ist das, was kontrollierter Dialog ist. Also der Wechsel aus Phrase und Paraphrase.
Das ist sozusagen auch in der Mediation so, in der ganz klassischen schulmäßigen Mediation, wenn man das mal so an Anführungsstrich hier sagen darf. Am Anfang spricht jeder erstmal unwidersprochen und ohne zu unterbrechen seine Frustration, seine Erlebensweise aus. Aber das Besondere ist in dem Moment, es scheint noch nicht notwendig zu sein, weil es auch noch nicht möglich ist vielleicht, dass der andere auch voll und idealerweise zuhört. Das kommt dann manchmal mit dazu. Der darf später einsteigen mit seinem Zuhören, sagst du.
Das finde ich interessant. Gibt manchmal, jetzt steigen wir in die Tiefe der Mediation ein. Ja. Also in solchen Konflikten, wo ich aber möchte, dass die Beteiligten das hören, sitzen die Beteiligten Rücken an Rücken, sodass sie sich gar nicht sehen können. Ja. Und dann rede ich erst mit dem einen und der hört zu und der andere hört zu. Und ich sage vorher, es dient hier nicht darum, die Wahrheit zu finden, sondern die subjektiv empfundene Kränkung auszudrücken. Aber dazu müssen beide Ja sagen. Das sind die Bedingungen. Ja.
Wenn wir jetzt nicht virtuell wären, würde ich dir den Anstecker drauf machen. Gelebter Mediator, praktizierender Mediator würde ich dir drauf kleben.
Danke dir, aus deinem das lohnt.
So. Und das finde ich schon besonders, dass man auch nicht als Berater, Mediator dann zu sehr darauf pocht, wenn der andere verdeutlicht, ich will das nicht hören. Also ob das nun Arme verschränken ist oder wegguckt oder so. Das Gute ist ja, man kann die Ohren nicht bewusst verschließen, wenn man in einem Raum ist.
So ist es. Man hört es.
Ja.
Und es geht nicht darum, Recht zu haben, sondern es geht darum, zuzuhören dem Erleben des anderen. Das ist wichtig. Mhm. Und das auch so stehen zu lassen, so wie du es sagst. Mhm. Und wenn ich dann anfange schon zu vermitteln und können Sie das denn verstehen und dies und das, in dem Augenblick bin ich Teil des Problems.
Mit zu viel Engagement.
Aber ich muss jederzeit transparent machen, was tue ich? Und die Beteiligten müssen dazu Ja sagen, dass ich das mache. Mhm.
Ich mag noch einen letzten Punkt ansprechen, weil das Modell so, wir haben das im Großen und Ganzen besprochen, es ist auch nachlesbar, wir werden das auch nochmal vertiefen da in den Shownotes. Aber wenn man sich dein Buch nochmal anschaut und der Verortung dieses Konzeptes, du hast das mit in deinem ersten Teil von strategischem Konfliktmanagement, inneres Konfliktmanagement und systemisches oder organisationales Konfliktmanagement bei dem strategischen eingebaut. Und das will ich nochmal die Idee dabei finden, weil das finde ich einen wichtigen Punkt in der Konfliktbearbeitung von Organisationen, strategisch an die Sache ranzugehen und nicht so punktuell.
Ja, kleine Korrektur, das gehört eher zum situativen Konfliktmanagement mit, aber es bedarf einer strategischen Betrachtung. Mir liegt es sehr daran, diesen Begriff des strategischen Konfliktmanagements eingeführt zu haben, wobei ich mich auch habe von Glasl inspirieren lassen und ich habe es dann aber in die Praxis übersetzt der Organisationsberatung und Konfliktberatung. Das strategische Konfliktmanagement ist die Frage, warum geht es hier überhaupt? Es ist eine Vogelperspektive. Wo lohnt es sich, meine Energie zu investieren? Und worum geht es hier eigentlich?
Ja, und ist das die Fragestellung sozusagen einer Person, die organisational in der Leitung angesiedelt ist und daher Vogelperspektive hat? Oder, und diese Frage höre ich eher auch aus persönlicher Sicht, lohnt es sich für mich, meine Energie da rein zu verschwenden, so auf einer sehr ich-zentrierten Weise? Und das höre ich dich nicht. Aber du kennst das Phänomen, ne? Lohnt sich's? Habe ich nicht nötig oder so. Das ist ja eher personenzentriert.
Das ist personenzentriert, aber ich kann auch einen organisationalen Blick drauf werfen und zu sagen, ist es notwendig, diesen Konflikt anzugehen, um der Funktionalität der Organisation willen? Weil ich bin ja dann nicht als Einzelperson, sondern ich kriege Gehalt dafür, dass ich Ergebnisse liefere. Und ich hatte mal eine Mediation, wo zwei Menschen entschieden haben, nicht mehr zusammenarbeiten zu wollen. Und da war meine Frage, und wie wollen Sie denn eigentlich eine professionelle Arbeit abliefern unter der Maßgabe, dass Sie nicht mehr zusammenarbeiten wollen? Denn es gibt ja auch einen Arbeitsvertrag. Und dann haben die sehr gute Lösungen gefunden mit dem Feedback. Sie hätten noch nie so gut zusammengearbeitet wie zu der Frage, wie können Sie Arbeit, gute Arbeit abliefern und nicht mehr zusammenarbeiten?
Ja, und das ist akzeptabel und war akzeptabel.
Natürlich, absolut. Mhm. Es hat dann nur ein halbes Jahr oder ein Jahr gehalten, dann hat eine Person sich sowieso verändert. Aber es war ein Burgfriede und das sind immer nur Lösungen auf Zeit.
Mhm. Als Arbeitnehmer verkaufen wir ja auch nur unsere Zeit und nicht unsere Persönlichkeit. Daher finde ich
so ist es.
Den Punkt wichtig zu betonen.
als Führungskraft ist es wichtig, zunächst mal einen strategischen Blick drauf zu werfen, auch um reinzugucken, und wo mische ich mich ein? Weil dann mache ich nämlich eine Leitungsintervention, und das müssen sich Menschen sehr gut überlegen, wie, an welcher Stelle und mit welcher Intention sie das tun. Und dazu lohnt ein strategischer Blick. Und dann gibt es das innere Konfliktmanagement. Natürlich, wir alle haben Konfliktgeschichte, und die wenigsten von uns hatten gute Vorbilder, wie man mit Konflikt umgeht. Und wir tragen alle unsere Konfliktgeschichte mit uns rum. Und wenn ich Menschen führe oder wenn ich Menschen berate, dann wäre es gut, meine eigenen Konfliktfallen zu identifizieren und mir klarzumachen, wo ich eher konfliktverschärfend wirke. Zum Beispiel mit einem übertriebenen Harmonisierungsbedürfnis.
Ja.
Und das situative Konfliktmanagement, um das noch abzuschließen, besteht im Wesentlichen aus drei Gesprächstypen. Das eine ist, ich spreche einen Konflikt an. Zweitens, ich werde auf einen Konflikt angesprochen von einem anderen. Und das dritte ist, ich moderiere einen Konflikt zwischen zweien. Das ist die Mediation. Mehr gibt es nicht.
Ja, super.
Das sind die drei situativen Situationen, wo ich dann eher natürlich Fragen der Gesprächsstrategien einsetze.
Ja, die Methode.
Und diese Dreiteilung erscheint mir sehr sinnvoll.
Ja. Ich will noch eine Lanze brechen an dem Moment, in der Hoffnung, dass du mir da zustimmst, bei diesem Zusammenspiel von innerem Konfliktmanagement und strategischem Konfliktmanagement. Und ich erlebe mitunter, nicht häufig, aber mitunter auch, dass jemand seine persönlichen Konfliktthemen bearbeitet wissen will, beachtet wissen will. Und um eine Anerkennung oder Beachtung in der Organisation kämpft mit Wurf und auch mit Unmöglichkeit und aus einer strategischen Sicht und manchmal gar nicht bewusst, aber mit einer guten Intuition nicht beachtet wird. Und aus der strategischen Brille kann ich das gut nachvollziehen, zu sagen, das lohnt sich aus der Organisationssicht nicht zu beachten oder anzugehen, so tragisch das für den Einzelnen auch ist und hier manchmal verhandelt wird, was ist denn gutes Konfliktmanagement und wofür ist eine Organisation da und dass das häufig ein Konfliktthema ist. Also ist die Organisation für die Mitarbeiter da oder für das Produkt und die Kunden und umgedreht und dass da häufig tragische bis eskalierte Momente auftauchen.
So ist es. Die Frage, wenn du da reingehst zur Organisation, werde ich von der Organisation beauftragt, dann fühle ich mich auch der Funktionalität verpflichtet. Und zum Beispiel Mitarbeitern kann ich auch Wertschätzung dafür geben, dass sie ihre eigenen Interesse und Befindlichkeiten, Empfindlichkeiten einem größeren Ganzen willen zurückstellen. Auch dafür kann ich Wertschätzung geben. Mhm. Und dass die Menschen aber mit ihren Emotionen gesehen werden, das kann ich doch. Ich kann auch die Emotionen anerkennen, kann sagen, ja, ich sehe, dass sie das aufregt und dass es wirklich sie beschäftigt. Aber das heißt nicht, dass man in der Sache ihnen Recht gibt. Aber ich kann doch die Emotionen anerkennen. Mhm. Kann auch anerkennen, ja, ich kann nachvollziehen, dass ihnen das nicht gefällt und dass sie das kränkt und auch stört. Das kann man auch sagen. Also wenn ich das mache, gebe ich doch noch nicht einem Recht in der Sache.
Also dennoch gibt es Dynamiken, die dann in Erwartungen geformt werden im Sinne von, naja, wenn du das anerkennst, dann musst du doch auch. Und dann, nee, das geht wiederum nicht. Ich finde auch, dass wir da jetzt kommen wir fast schon ein bisschen ins Plaudern, auch in einem Wandel sind, in einem Arbeitgebermarkt fiel das leichter, das außen vorzuhalten. Heute im Arbeitnehmermarkt, jedenfalls in einigen Branchen, ist die Organisation viel eher bereit, dann auch solch individuellen Punkten Rechnung zu schenken, weil sie auf den Mitarbeiter angewiesen sind. Also ich finde, da ist auch vieles in Fluss gekommen.
Und die Bereitschaft von Menschen, die in Organisationen arbeiten, sich mit bestimmten Konflikten auseinanderzusetzen, wird dadurch nicht gerade gefördert. Weil sie sagen, ja, wenn es schwierig wird, dann suche ich mir eine andere Buddelkiste.
Ja.
Ne?
Klar.
Ja. Finde ich aber gesamtgesellschaftlich auch ein Problem, dass die Diskurs und die Streitfähigkeit im positiven Sinne, dass die rasant abnimmt. Also umso wichtiger sind Leute wie du.
Also ich kann diesem Also es gibt einen Punkt, wo ich zustimme, ja, das scheint so. Ich finde es einfach einen offenen Aushandlungsprozess zwischen auch Bildern von Arbeitgebern und Arbeitnehmern. Aber der wichtige Punkt, der mir dort sozusagen als Berater und Ausbilder nicht verloren gehen soll, ist, wir können nicht mit fertigen Rezepten reingehen und sagen, also Rolle bedeutet das und das. Persönlichkeit bleibt außen vor. Jetzt hast du dir das, ne, du hast hier unterschrieben, du musst das machen. Sondern nee, es ist eben auch legitim zu sagen, also ich gehe dorthin, wo es mir gefällt. Und ich habe die Freiheit, dahin zu gehen. Ohne dass mir gleich das Etikett angeheftet wird, du bist nicht streitfähig, sondern es sind andere Rahmenbedingungen. Und das finde ich einfach für Berater wichtig oder für Mediatoren wichtig, auch den Dingen Raum zu geben, die man aus der eigenen Wertung kritisieren würde. So, ne?
Ja, klar.
Es ist halt ungewohnt, dass Arbeitnehmer sagen, da gehe ich halt woanders hin. So.
Ja, natürlich, das ist ihr gutes Recht. Die Frage ist, wie werden sie aber die Gegensatzpaare, die auftauchen, sind sie bereit, komm nochmal auf das Konfliktentwicklungskonzept, sind sie bereit, diese wahrgenommenen Gegensätze zu formulieren und auszutragen oder rennen sie weg?
Also so ein Ghosting, sie sind einfach weg, aber man kann
gehen dann weg. Ja. Die gehen dann weg. Ja. Da ist ein Konflikt, wo es schwierig wird. Und dann entziehen sie sich.
Okay, dieses
Das Ghosten. Ist das, was ich meinte. Ja. In welchem Maße sind sie bereit, die Phase 3, nämlich die Konflikte anzusprechen und nach Lösungen zu suchen? Wie kompromissbereit sind sie an der Stelle?
Ja, okay, also kompromissbereit, aber dass sie das ansprechen, kritisieren und sagen, das ist der Grund, weshalb ich woanders hingehe.
Und sich auch selbst in Frage stellen lassen, das ist ja auch wichtig. Unsere Professionalität, deine und meine, stammt auch daher, dass wir auch uns Feedback holen. Das ist nicht immer angenehm, aber es professionalisiert.
Dann würde ich hier aber auch sagen, wenn Mitarbeiter einfach gehen, wenn sie einfach wieder gehen, es nicht sozusagen auf die Person zu schieben, dass sie nicht mehr streitfähig sind, sondern es könnte auch sein, liebe Organisation, was ist denn das für ein Feedback an euch? Also seid ihr bereit?
Zum Beispiel was Onboarding-Prozesse betrifft. Ja. Ne? Gibt ja ganz richtig ein Problem von Unternehmen, dass Menschen während des Onboardings oder was gar nicht stattfindet, dann wieder gehen.
Ja, genau, ne? Und dann zu sagen, Mensch, was tragen wir dazu bei?
Okay. Und da muss sich Organisation auch ändern, sie muss in Dialog treten und sie muss stärker deutlich machen, du bist hier auch willkommen, wir schätzen das, was du hier tust.
Mhm. Das finde ich gut ausgewogen, dass wir da nicht zu früh sagen, naja, die nicht streitfähig sind, die wollen wir auch gar nicht haben. Sondern ich brauche schon einen Prozess, wo ich das prüfe, wo ich das provoziere und am Ende dann auch mir meinen Anteil anschaue dazu.
Ich war ja bei vielen Einstellungsgesprächen dabei und eine Frage, die ich nie stelle, ist, wo wollen Sie in 5 Jahren stehen? Aber eine Frage, die ich immer stelle, die lautet, nehmen wir an, ich müsste Sie kritisieren. Ja. Was müsste ich dabei beachten, damit Sie gut damit umgehen können? Das ist eine Frage.
Beste Frage ever.
Das ist ein Muss.
Genau. Geben Sie mir so einen persönlichen Waschzettel, wie das gut funktioniert bei Ihnen.
Genau. Und wenn jemand sagt, ach, Sie können mir alles offen sagen oder Sie werden keinen Anlass haben, mich kritisieren zu können, da würde ich dann sagen, dann nehmen wir doch lieber den nächsten Kandidaten oder Kandidatin.
Ja. Lieber Klaus, schön, dass das noch möglich war. Wir haben mit der Technik gekämpft. Vielleicht wird es der Zusammenschnitt trotzdem noch zeigen. Wir haben uns hier durchgearbeitet und nicht abbringen lassen und auch unterschiedliche Sichtweisen Raum gegeben.
Ja, klar.
Es war mir ein Vergnügen und es war hochinteressant. Vielen Dank.
Wieder gern, es gibt ja noch mehrere Kapitel in dem Buch, dann kommt man nochmal.
Genau.
Schreibe gerade ein Buch über Führung, das ist relativ kurz und übersichtlich, weil mehr muss man dazu nicht sagen, so viel. Und dann können wir da auch nochmal uns unterhalten.
Das machen wir. Ich freue mich drauf.
Ne?
Gute Zeit für dich.
Okay, Sascha.
Ciao.
Vielen Dank und gute Zeit.
Professor Klaus Nowak, Konfliktlandschaften ist sein Buch und heute habe ich mit ihm daraus das Kapitel und das Modell besprochen, Konflikteskalation. Als Ergänzung zu den beiden Eskalationsmodellen, die hier auch schon besprochen wurden, Clasius 9 Stufen, Pflicht natürlich auch hier im Podcast und von Professor Messmer die 4 sprachlichen Konflikteskalationsstufen. Jetzt also Klaus Nowak, die Stufen der Konfliktentwicklung. Wobei diese Besonderheit in diesem Modell ist, dass es also nicht nur diese lineare Eskalation in den Abgrund oder die Hocheskalierung des Konflikts beschreibt, sondern eben einen Fluchtpunkt hat bei Stufe 3. Dort gilt es, Kollegen, Projektmitarbeiter oder eben sonstige Beziehungspartner auch hinzubekommen, weil dort Gegensätze formuliert werden und einer Bearbeitung, einer konstruktiven Bearbeitung zugeführt werden, die zu konstruktiven Entscheidungen führen, Lösungen oder auch Lösungen auf Zeit. Wir haben den Burgfrieden da nochmal behandelt, also eine Erscheinung, die schon frühzeitig Kontextbedingungen in der Entscheidung, wie man mit Gegensätzen umgeht, beachtet hat. Schön und vielen Dank, dass du und ihr wieder mit dabei wart hier im Podcast Gut durch die Zeit, der Podcast rund um Mediation, Konfliktcoaching und Organisationsberatung. Wenn dir die Episode gefallen hat und der Inhalt generell zuspricht, dann abonniere doch diesen Podcast und hinterlass ein Feedback oder eine Sternebewertung auf Apple Podcast oder Google Business. Das hilft auch Personen, die den Podcast noch nicht kennen, ihn aufzufinden und sich dann anzuhören. Bis zum nächsten Mal. Komm gut durch die Zeit. Ich bin Sascha Weigel, dein Host von den COFEMA, dem Institut für Konflikt- und Verhandlungsmanagement in Leipzig und Partner für professionelle Mediations- und Coaching-Ausbildung.